Ich möchte mit euch in einen Text hineingehen, den könnt ihr schon mal, weil ich heute nicht habe, mal vielleicht raussuchen. Lukas 6, Vers 36 bis 38. Dieser Text ist sehr bewegend, und zwar, weil er so eine Schlüsselstellung in unserem geistlichen Leben einnimmt. Ich bin eingeladen, nächste Woche vier Lehreinheiten zum Thema Jüngerschaft unten in Schweinfurt zu halten. Und natürlich sagt man, Jüngerschaft ist ja eigentlich kein Thema, das kriegt man schon irgendwie so geklärt. Man ist ja schon lang genug als Pastor und als Jünger unterwegs. Aber dann kommen ganz viele Gedanken, welches Thema nimmt man denn jetzt? Missionsbefehl als Jünger, da kann man ja 3, 4, 5, 6 verschiedene Lektionen von machen, gar kein Thema. Oder Jesus kommt bald wieder, bist du bereit, dass man da in diese Richtung hineinguckt. Wir können so viele Dinge anregen zum Thema Jüngerschaft, aber ich glaube, eines dieser Schlüsselsachen steht in Lukas 6, Vers 36 bis 38. Ich lese es mal, und da es ein bekannter Vers ist, wird der eine oder andere sagen, naja, das muss ja gar nicht da oben stehen. Ein Schlüssel für die Jüngerschaft. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, da steht verurteilt, ist die Elberfelder, ja, ich habe den Luther. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Klar, das wäre jetzt schon mal wieder auf Flüchtlingsebene auszulegen, mit dem Maß, wie ich messe. Ich habe in der KBM gesagt, ich bin auch Flüchtling. Ich bin der Bundeswehr nach Berlin entflohen als Siegerländer. Und ich bin aufgenommen worden. Aber die Frage ist, wie komme ich in dieses volle, gedrückte, gerüttelte und überfließende Maß als Jünger hinein? Wie komme ich in diese Punkte hin? Und hier gibt uns die Bibel einige kleine Schlüsselsachen. Das Erste, was ich glaube, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das heißt, als Erstes muss ich meine eigene Machbarkeit in diese Richtung, dass ich immer gesegnet werden will, aus der Hand legen. Es ist immer ganz wichtig, dass ich immer sage, wenn eine Torte auf den Tisch kommt und die ist schön und groß und schmackhaft, ich möchte das größte Stück haben. Das habe ich von Kindesbeinen an eingezogen. Ich glaube, ich habe mal erzählt, bei uns in der Familie gab es so Frühstücksbrettchen. Die waren auf der einen Seite alle so schattiert und auf der unteren Seite waren die alle grün, bis auf ein Brettchen, das war rot. Ich weiß nicht, wie oft wir uns als Kinder gestritten und geschlagen haben, wer am Morgen dieses Brettchen mit der roten Unterseite kriegt. Ich wollte das immer haben und meine doofen Schwestern, die sollten gefälligst die anderen nehmen. Das war meine Lebensqualität. Wenn wir als Jugend gefahren sind oder als junge Leute und der Bus stand vor der Tür, ich habe darum gekämpft, am Eingang des Busses zu sein, damit ich auf die hintere Sitzbank kam, weil da konnte man am meisten Unsinn machen. Da ging die Drängelei los, der Bus wurde gestürmt. Ich wollte der Erste sein. Das heißt, ich war immer drauf gepolt, ich will das Größte, das Beste und das Stärkste haben und habe in meinem Leben eine gewisse Qualität an den Tag gelegt, dass ich sage, okay, ich muss mich um diese Sachen massiv kümmern. Aber ich bin dann auch sehr schnell dahin gekommen, dass manche Sachen eben mit noch so viel Bemühungen manchmal gar nicht erreicht werden können. Ich könnte jetzt sagen, wir machen ein kunderbundes Gemeindeprogramm, damit die Gemeinde besser wächst und. Das würde ganz viel Positives auslösen. Aber letzten Endes ein buntes Gemeindeprogramm bringt noch keinen Frieden in dein Herz. Es bringt noch keine Vergebung der Schuld. Es bringt auch nicht irgendwo eine Heilung deiner Seele und so weiter. Das heißt, man kann sehr viel in eine eigene Machbarkeit hineinkommen, in der Familie, im Beruf, im Alltag. Und es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, was sind meine Aufgaben, die ich erledigen muss und welche erledigt Gott. Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, die das so ganz drastisch klar macht. Da wird die Bundeslade von dem einen Ort zum anderen transportiert. Auf einem Wagen, der von einigen Viechern gezogen wird. Und während des Umzugs, ich würde das mal so beschreiben, Tod eines Umzugshelfers, rutscht die Lade und droht vom Wagen zu fallen. Und Usa, der Mann für alle Fälle, der wusste, was man machen muss, damit die Sache geschieht, der fasst die Lade an und will die vom Wagen, dass sie nicht abstürzt, halten. Und stirbt, weil er die Lade berührt hat. Es hat mich ewig geärgert, warum das so da drin steht. Der war doch wirklich drauf gepolt, das Beste für die Lade zu tun. Aber es stand geschrieben, dass die Lade getragen werden sollte und nicht auf einem Wagen transportiert werden sollte. Es stand geschrieben, dass man sie nicht anfassen sollte, wegen der Heiligkeit Gottes. Aber wegen der Arbeitserleichterung, der ganzen Technik, wurde das halt auf den Wagen gesetzt. Und wann immer wir in geistlichen Dingen die Menschlichkeit und die menschliche Machbarkeit ganz oben ansetzen, wird es eigentlich immer Tod hervorbringen. Es bringt nie Leben hervor. Ich gebe euch so ein Beispiel. Wenn dann jemand zu uns kommt und sagt, hey, mir geht so schlecht, weil ich regelmäßig die Schwiegermutter verprügel. Aber die ist auch immer so grausig zu mir. Und ich dann sage, ach, das darf man alles nicht so pingelig sehen. Gib mal acht, nächstes Mal ziehst du einen Handschuh an, dann tut das nicht so weh. Wenn ich nicht irgendwann dahin komme und sage, das ist Sünde, die bringt dich direkt in die Hölle. Und ich nur eine Streicheleinheit weitergebe und sage, ach komm, geht schon irgendwie da. Was dann? Dann gehe ich mit der Menschlichkeit um. Dann wird es den Tod des Sünders nach sich ziehen und die Schwiegermutter wird weiter verprügelt. So ist es oft, wenn wir mit Sünde umgehen. Wir decken oft eine Sache zu und sagen, man darf das gar nicht so pingelig sehen. Aber wenn wir da aufhören, na, ich muss da nicht weiter reingehen, die eigene Machbarkeit. Und das ist eine große Gefahr in unserem geistlichen Leben als Jünger, wo erkenne ich, was ich tun muss und was die eigene Machbarkeit ist. Gehe ich in der eigenen Machbarkeit, dann wird es schwierig. Aber ich will ja jetzt zu diesem Text hingehen, weil hier gibt uns die Bibel ein Beispiel, was wir tun müssen, damit es nicht die eigene Machbarkeit ist und das, was zum Leben dann führt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Das Erste also, was wir tun müssen, um dieses gerüttelte, gedrückte, überfließendes Maß zu bekommen, ist, wir müssen Vergebungstraining betreiben. Jüngerschaft, Grundkurs. Ohne dass du vergibst, keine Chance. Nun, das ist sicher nicht neu. Aber es fängt damit an, wenn du morgens auf der Fahrt zum Gottesdienst von einem Autofahrer geschnitten wird und der dir dann auch noch die Windschutzscheibe voller Schmutz belegt. Und du dann feststellst, du hast kein Wasser in der verstehst du? Da fängt Vergebung an. Wenn ein hartes Wort kommt, fängt Vergebung an und geht hin bis in die politische Ebene. Bei der ganzen Diskussion in der politischen Szenerie stelle ich immer wieder fest, wer ist je in den Schuhen dieser Politiker, die wir kritisieren, gegangen und wer ist bereit zu vergeben oder nicht? Selbst wenn sie mal was Falsches getan und gemacht haben. Es gibt da so einen Namen von einem Staatssekretär, der momentan bei uns sehr stark durchgesprochen wird. Ich frage mich an solchen Sachen, wo ist Vergebung notwendig? Wie sieht Vergebung aus? Weil wenn wir vergeben wollen, dann müssen wir es auch tun. Jüngerschaft, Klasse Nummer 1, ohne Vergebung kein geistliches Leben. Punkt. Ohne dass du wirklich ernst machst und sagst, vergib mir meine Schuld, wie ich auch vergebe meinen Schuldigern, keine Chance. Ganz einfach, Low-Level, Jüngerschaft. Und dann stelle ich fest, heute im Gottesdienst sage ich, ja, 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 das will ich. Und Montag sieht das ganz anders aus oder meistens schon im Laufe des Tages, wenn ich Vergebung bei meiner Frau, bei ihrem Gemeindemitglied oder beim Politiker oder sonst wo haben will oder leben will. Deswegen, sage ich mal, ist es so wichtig, dass ich jetzt diesen Teil mit euch hebe, der mir hilft, in diese Position zu kommen. Weil immer, wenn Leute sich an mir vergangen haben, in irgendeiner Form, bin ich innerlich verletzt. Manchmal sogar so, dass es zu Verhaltensstörungen führt. Ich bin vor langen Jahren mal, wo ich ganz tief in der Freundschaft war, sehr, sehr, sehr verletzt worden. Natürlich habe ich dann vergeben und alles klar, aber ich stelle bei mir dann fest, ich bin nicht mehr so schnell bereit, ganz tief mein Herz aufzumachen und Freundschaft zu pflegen. Ich bin wesentlich vorsichtiger geworden, wann sage ich was, weil ich habe mit meinem Herzen auf die heiße Herdplatte gefasst. Ich bin ganz tief verletzt worden. Ah, natürlich habe ich in dem Konflikt auch verletzt, ist ja ganz klar. Aber was ist mit meiner Verletzung? Und ich merke, das hat ganz viele Auswirkungen in meinem ganzen Leben. Weil vergeben ist leicht. Das kann ich mal ganz schnell machen. Aber wie ist das mit der Heilung der Wunden, die dann kommen? Und das ist jetzt der Schlüssel, den uns hier die Bibel gibt. Das erste ist nämlich, sei barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das heißt als erstes, sei barmherzig mit dir. Weil Gott ist barmherzig mit dir. Eigentlich dürfte kein Christ mehr sagen, wenn ihm irgendwas schief läuft, ich Idiot, was bin ich doof, weil spätestens dann bist du nicht mehr barmherzig mit dir. Wenn du versagt hast an verschiedenen Ecken, wenn du nicht lernst, barmherzig mit dir zu sein, kannst du fast alles vergessen. Beliebtestes Beispiel ist dann natürlich, wie eine Frau vor dem Spiegel steht, sei barmherzig mit dir. Gott hat dir nur mal eine Nase gegeben. Gott hat dir natürlich mal eine Brille gegeben. Gott hat dir, ja, versteht ihr, sei barmherzig gegenüber deiner Person. Und dann auch, wenn du wirklich gesündigt hast, und ich schaue hier in eine Gruppe von notorischen Wiederholungstätern. Wenn du nicht lernst, die Barmherzigkeit Gottes für dich anzuziehen, wirst du als Jünger Jesu scheiden. Du wirst es nicht schaffen. Nur wer wirklich Vergebung von Gott empfangen hat, seine Barmherzigkeit, der kann gesund werden. Und ich rufe hinein in die ganzen kranken Figuren, die irgendwo mal verletzt worden sind, dass sie die Barmherzigkeit Gottes für ihr eigenes Leben ganz neu anziehen müssen, sonst werden sie es nicht schaffen. Ihr werdet immer komisch sein. Ihr werdet komische Christen sein. Die Komischen sind dann, die ständig an den anderen rumnörgeln. Ihr werdet komische Leute in der Familie sein, weil niemand euch was zurechtmachen kann. Und das ist ein gutes Prüfkriterium. Wenn dir nie was zurechtgemacht werden kann, dann hast du ein Defizit in der Barmherzigkeit, die du dir selbst gegenüber gibst. Barmherzigkeit ist die Therapie gegen die Wunden, die durch Sünde geschlagen wurden. Barmherzigkeit heißt aber auch zu deinem Nächsten. Wie der Vater, so teil du auch aus. Es gibt dieses Gleichnis, auch das ist wieder Thema Jüngerschaft, wo Jesus sagt, da war ein König, der hat verschiedene Funde ausgeteilt und zog dann über Land. Und dann kommt er irgendwann zurück und fragt den Einzelnen, na, was hast du damit gemacht? Er sagt, ja, du hast mir das gegeben, ich habe das fünffach und so. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ja? Und der Letzte, der hat alles vergraben. Und dann kriegt er das noch genommen. Normalerweise ist das immer ein ideales Thema über die geistlichen Gaben und über deine Lebensqualität, deine Arbeitszeit drüber zu reden. Aber ich glaube, das größere Geheimnis liegt darin, geh mit dem Reichtum der Barmherzigkeit Gottes, die er dir gegeben hat, auch barmherzig um. Und ich bin absolut überzeugt, dass wenn wir mit dieser Gabe der Barmherzigkeit wirklich wuchern würden, wir hätten andere Familienqualitäten, wir hätten andere Gemeindequalitäten, wir würden ganz anders unterwegs sein. Dieser Reichtum, den hat uns Gott gegeben und die Frage wird er uns irgendwann stellen, was hast du mit diesem Reichtum gemacht? Ach, ich habe mich selbst gesegnet. Herr Jesus, das war gerade gut genug. Ich habe das Butterbrotbrettchen von unten, ja, versteht ihr, ja? Ich hatte immer das Rote. Ich war der Erste im Bus. Ich bin überzeugt, Gemeinde lebt dann, wenn Gemeinde sich durch Barmherzigkeit auszeichnet. Wie barmherzig können wir miteinander sein? Und das äußert sich dann ziemlich praktisch. Komm. Du wusstest, beliebteste Freiwillige. Mike kommt und macht mich morgens an, indem er mir keinen Kaffee bringt und indem er sagt, na, du kommst ja auch schon mal, schön, dass du auch da bist, ich bin schon früher da. Ich sage, dieser Knilch muss das extra noch mit mir machen, der sollte mal lieber anständig draußen fegen, nicht nur so einen schmalen Streifen. Und dann schaukeln wir uns so ganz langsam hoch. Irgendwann kriegt Mike einen dicken Hals, dreht sich rum, weil er sagt, mit dem Pastor darf ich nicht streiten, hoffentlich fällt es nicht auf. Aber dann findet er irgendeinen anderen in der Gemeinde, den er dann zu Schnecke macht. Am besten Udo. Ja, versteht ihr? Und dann schaukelt sich sowas ganz langsam hoch. Und dann sind wir wieder im Fahrwasser, wie es überall in der Welt ist. Der Stärkere behält Recht und gegebenenfalls setzt man sich auseinander. Man geht getrennte Wege. Und selbst wenn Mike 100-mal nicht richtig Schnee gefegt hätte, wenn er mich 100-mal angemacht hätte, an ihm darf ich lernen, mit dem Reichtum, den mir Gott gegeben hat, umzugehen und barmherzig zu sein mit ihm. Das heißt also, das nächste Mal knall ich dir erst ein und dann sage ich, jetzt kannst du an mir Vergebung üben. Ja? Versteht ihr? Wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich verletzt werde, wenn wirklich Worte kommen, die nicht gut sind? Und jeder kennt das, dass dir Worte gesagt werden, die nicht gut sind. Und Worte verletzen manchmal wesentlich mehr als irgendeinen Schlag aufs Haupt. Wenn wir nicht mit dem Reichtum umgehen der Barmherzigkeit, ich glaube, wir werden mit unserer Jüngerschaft, mit unserer Nachfolge Jesu kläglich versagen. Seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Wenn er jedes Mal sich zurückziehen würde, wenn ich unbarmherzig wäre, na gute Nacht, Hütte. Er wird uns geben ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Das wird in unseren Schoß gelegt werden. Denn mit dem Maß, mit dem wir messen, wird man euch wieder messen. Mit welchem Maß misst du deinen Nächsten? Mit welchem Maß misst du die Politiker? Mit welchem Maß misst du deinen Arbeitgeber? Mit welchem Maß deine Lehrer? Mit welchem Maß? Seid barmherzig wie er. Das heißt, dass ich auch mit einer großen Barmherzigkeit wieder zum Vater zurückgehen muss. Eine der bewegendsten Geschichten in der Kirchengeschichte ist die Biografie von Bodelschwing. Bodelschwing, dem vier Kinder in 14 Tagen nacheinander durch Keuchhusten und Lungenentzündung genommen wurde. Und er sitzt auf dem Friedhof. Man hatte ihm für jedes dieser Kinder einen kleinen Baum gepflanzt. Das Schrecken dieser Zeit, Kinder, die dir genommen werden. Und das mitten in einer Erweckungsbewegung, die seinesgleichen in Deutschland sucht. Und dieser Mann wird komplett gebrochen dort im Westfälischen. Und dort bekommt er eine ganz neue Berufung. Eine Berufung, barmherzig zu sein mit den Kranken. Barmherzig zu sein mit den Tippelbrüdern, die damals im Bereich der Obdachlosigkeit von Ort zu Ort gezogen sind. Barmherzig zu sein mit den Alkoholikern. In Norddeutschland hat er ein großes Moor aufgekauft, wo die frei werden wollten, vom Alkohol Moor stechen durften. Aber man musste auch einen halben Tag zu Fuß gehen, bis man zur nächsten Hütte kam, wo man sich dann eventuell hätte Alkohol kaufen können. Auf seinem Grabstein wurde ein Bibelvers und Teil vom Bibelvers geschrieben. Darum, weil wir dieses Amt empfangen haben, somit fängt es an. Aber es steht dann, weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Das heißt, dass ich weiß, der große Gott ist immer für mich da. Er ist immer für mich da, egal wie meine Biografie hier auf Erden geht. Er ist immer noch da, er ist immer noch da. Und diese Barmherzigkeit, die muss ich dann nochmal nicht zur Heilung meiner Wunden zulassen, sondern da muss ich barmherzig sein mit den Wegen Gottes, die er mir gibt und zumutet. Das lässt sich leicht sagen, wenn man hier vorne steht und es alles irgendwo einigermaßen gut ist. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Die sind viel höher wie unser Verstand und er kommt auf eine andere Ebene. Und deswegen möchte ich uns das nochmal sagen, dass die Barmherzigkeit nicht zum Gegner Gottes werden darf und sagen, warum lässt du das alles zu bei mir? Sondern, dass ich auch hier barmherzig bin und sage, seine Wege sind gut und richtig in allem, wo ich unterwegs bin. Ich glaube, mehr denn je brauchen wir das wieder, nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist. Aus 2. Korinther 4, Vers 1 werden wir nicht müde. Mehr denn je, glaube ich, für Jüngerschaft ist es das Wichtige zu wissen, dass was mit Barmherzigkeit zu tun hat. Weil wenn das geschieht, Ja, lass den zweiten nochmal teilen. Da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf hin. Weil das, was dann geschieht, ist das, was wir brauchen. Dass wir dann merken, wie ein gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß in unseren Schoß gelegt wird. Und ich möchte mich entscheiden, dass es ein großes Maß wird. Ich möchte vielleicht später nicht dran gemessen werden, wie gut oder wie schlecht ich die Gemeinde hier als Pastor geleitet habe oder der Gemeinde gedient habe. Ich möchte auch nicht daran gemessen werden, ob wir dieses oder jenes Bauprojekt umgesetzt haben, sondern ich möchte dran gemessen werden, ob ich wirklich barmherzig war. Barmherzig mit mir, barmherzig mit einem jeden, dass eine große Bereitschaft ist, zu vergeben, barmherzig sein mit meiner Familie, dass ich als jemand empfunden werde, der ein weites Herz hat. Wenn mir Gott das geben würde, das wäre was. Und wenn ich dann noch dahin käme zu sagen, ich horte das nicht für mich, sondern ich will diese Sache ausgeben an jeder Ecke. An jeder Ecke will ich es ausgeben und will sehen, wie seine Größe und seine Güte sichtbar wird in ganz vielen Dingen. Die Herausforderung habe ich täglich. Es vergeht fast keine Woche, wo nicht irgendwas in diesen Räumlichkeiten von dem, was mal schön aufgebaut worden ist, in irgendeiner Form ruiniert wird. Ludwig, du kennst das gut, du hast die Werkstatt aufgeräumt, Paul geht einmal rein, ja, schon sieht das wieder aus, als hätte eine Bombe reingeschlagen. Ja. Da weißt du, wie es mir geht. Ja. Du setzt die Klasstüren ein und wenn ich jetzt an die Klasstüren gucke, dann sehe ich überall schöne Fingerabdrücke. Ich frage mich, warum wir die langen Griffe da drin haben. Das fällt mir auf. Wir streichen die Wände und ich frage mich dann, wie kommt ein Fußabdruck in diese Höhe? Und dann gehe ich manchmal durch dieses Gebäude und rede mit mir selbst. Und dann denke ich mir, Herr Jesus, ich muss noch viel barmherziger werden. Aber wenn ich den erwische, der die Schuhe da oben abgedrückt hat, dem werde ich um der Barmherzigkeit willen sagen, dass man sowas nicht macht. Versteht ihr? Aber nehmen wir das mal auf die zwischenmenschliche Ebene. Ihr Ehepartner, die ihr da seid. Wenn wir es nicht schaffen, Barmherzigkeit zu investieren, wir werden immer verlieren. Wir werden die Lade anfassen und sie wird verrutschen und es wird Tod in uns ausbringen. Aber ich möchte eben, dass ein gerütteltes, geschütteltes Maß in meinen Schoß gelegt wird, und zwar der Gnade Gottes für unser Leben. Denn mit dem Maß, mit dem ich messe, wird er mich messen. Amen.